Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Es gibt so viele Berichte und so wenig Genugtuung. Die Rede ist von den Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern in der DDR. Zum Teil war ihre Arbeit lebensbedrohlich, wenn sie zum Beispiel im Chemiekombinat Bitterfeld geschuftet haben, wo ständig giftige Chlor- oder Quecksilberdämpfe austreten konnten. Viele Firmen im Westen, also vor allem Dingen in der Bundesrepublik, haben von der Zwangsarbeit im Osten profitiert. Sie machten mit dem DDR-Außenhandel gut Geschäfte. Das hat der Möbelkonzern IKEA vor Jahren bestätigt. Aber so viele andere Unternehmen wollen davon heute nichts mehr wissen. Es gibt weder eine Entschädigung noch eine Entschuldigung. Deshalb haben die SED, Opferbeauftragte und der Opferverband UOKG, Historiker, Bundestagsabgeordnete und Zeitzeugen an einen Tisch gebracht. Isabel Fahnrich Lautenschläger war dabei und hat zugehört.
Ich selbst war in Cottbus inhaftiert. In Cottbus wurden unter anderem Möbelteile für IKEA, Metallbeschläge, aber auch die Aluminiumgehäuse für 3 Praktikakameras hergestellt. Wir haben da einiges aufgebaut.
Dieter Dombrowski hält solche Kamerateile, wie er sie als politischer Häftling vor seinem Freikauf 1975 durch die Bundesregierung fertigen musste, in die Höhe.
Und das sind die wir dann bearbeitet haben, auch mit dem Werkzeug, das Sie da sehen können, primitivst. Und in diesem Zustand dann haben sie das Werk im Zuchthaus Cottbus verlassen, um dann endverarbeitet zu werden, um dann eben auch unter dem Markennamen Praktika im Westen verkauft zu werden.
Der Bundesvorsitzende der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft, UOKG, will die Entschädigung für in politischer Haft geleistete Zwangsarbeit endlich voranbringen und wendet sich insbesondere an die Abgeordneten, die im Jakob-Kaiser-Haus des Deutschen Bundestags im Publikum sitzen.
Was uns ein Anliegen ist, dass diese Menschen ja mehrfach bestraft wurden. Zum einen, dass sie völlig unschuldig inhaftiert wurden, und dann auch zur Zwangsarbeit unter Androhung von Straf und Restriktionen gezwungen wurden.
Die Zwangsarbeit in DDR-Gefängnissen werde keinesfalls mit derjenigen in der NS-Zeit gleichgesetzt, stellt er klar. Gemeinsam mit der SED-Opferbeauftragten will Dombrowski erreichen, dass westliche Firmen, die von der Häftlingszwangsarbeit profitiert haben, sich ihrer moralischen Verantwortung stellen. Evelyn Zupke verfolgt dabei 2 Richtungen.
Eine öffentliche Entschuldigung. Und die andere Seite ist natürlich auch, wir reden auch über Geld. Und wir würden von den Firmen auch erwarten, dass sie in einen Fonds, in einen Entschädigungsfonds einzahlen. Eine Möglichkeit wäre, im Koalitionsvertrag steht ja, dass der bundesweite Härtefallfonds an die Stiftung für politische Häftlinge in Bonn angegliedert wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann Firmen dort einzahlen und dass man dann diesen Härtefallfonds so ausgestaltet, dass man einen Schwerpunkt auch auf Zwangsarbeit legt.
Außer dem schwedischen Möbelkonzern IKEA, der 2012 mit einer internen Studie die eigene Beteiligung offenlegte, haben auch westdeutsche Unternehmen wie Quelle, Otto und Kaufhof, Horten, Hertie sowie Karstadt Einrichtungsgegenstände aus DDR-Gefängnissen bezogen. Die Inhaftierten produzierten auch Motorräder, Fernseher und Farbfilme für Neckermann oder Kerzen für Schlecker, sagt Tobias Wunschig, Historiker und Autor des Buches Knastware für den Klassenfeind. Die Haftarbeit in der DDR habe klar dem Völkerrecht widersprochen.
Dieses erlaubt bis heute den Arbeitseinsatz von Gefangenen, wenn die Verurteilung rechtsstaatlich korrekt erfolgte, wenn beim Arbeitseinsatz selbst die Menschenwürde gewahrt wird, also die Betreffenden sich nicht in Lebensgefahr begeben müssen und die beteiligten Institutionen keinen Profit beabsichtigen. Keiner dieser Voraussetzungen war in der DDR gegeben. Auch nach den Maßstäben der Internationalen Arbeitsorganisation handelt es sich um Zwangsarbeit.
Frank Herrmann zum Beispiel saß wegen eines geplanten Fluchtversuchs aus der DDR in politischer Haft. Der damals 23-Jährige musste in der Strafvollzugseinrichtung Naumburg für einen metallverarbeitenden, volkseigenen Betrieb in der Galvanik und in der Stanzerei arbeiten, unter schlimmsten Bedingungen.
Ich habe Arbeitsunfälle dort miterlebt, habe selber einen Arbeitsunfall erlitten in der Galvanisation, wo ich fast das Augenlicht bei verloren hätte. Punkte Arbeitsschutzmaßnahmen, die gleich null waren. Also unter erbärmlichsten Zuständen, ob das Maschinen oder Einrichtungen waren. Es gab keine Schutzhandschuhe, es gab keine Schutzbrillen, wenn danach gefragt worden ist. Einfach vorsichtig arbeiten und das war die Aussage. Und der Plan musste sozusagen passen, die Norm.
Für den Westen war der DDR-Strafvollzug ein offenes Buch. Die Haftbedingungen seien bekannt gewesen, sagt Historiker Tobias Wunschig. Vor dem Mauerbau 1961 konnten entlassene Gefangene in den Westen flüchten. Ab 1963/64 wurden nicht wenige von der Bundesrepublik freigekauft und berichteten dort über die Arbeitsbedingungen. Manche fanden von Häftlingen produzierte Bettwäsche oder Strumpfhosen in westlichen Kaufhäusern wieder und wandten sich an die Konzerne. Beim Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen war all dies kein Geheimnis.
Heute nachweisen kann man das vor allem für die Firmen IKEA und Quelle, zwei der groß im Geschäft stehenden Konzerne, die durch zahlreiche DDR-Wirtschaftskontakte auch wiederum bei der Geheimpolizei der DDR so viel Akten, Anführungsstriche, produziert haben, dass wir hier sogar über die Abstimmungen der DDR-Betriebe mit den Westkonzernen Bescheid wissen. Und hier wissen wir, dass es Nachfragen der westlichen Konzerne gab. Man hätte gehört, die bezogenen Waren würden in Wirklichkeit von Gefangenen gefertigt, wie es sich damit verhielte. Die DDR-Seite wiegelte dann ab.
Die Unternehmen hätten die Arbeit nicht unmittelbar bei den Haftanstalten in Auftrag gegeben. Deswegen sei es fast unmöglich, ihre Verantwortung lückenlos zu beweisen, sagt der Historiker. Oft fertigten die Inhaftierten nur Bestandteile der Endprodukte. Um mehr Klarheit zu schaffen, müssten westliche Firmen erst ihre Archive öffnen. IKEA hatte 2012 die Bereitschaft signalisiert, in einen Entschädigungsfonds für ehemalige DDR-Zwangsarbeiter einzuzahlen, wenn andere Unternehmen mitmachen. Danach sieht es aber auch 10 Jahre später nicht aus. 2016 legte die Deutsche Bahn, die sich im Eigentum des Bundes befindet, ebenfalls eine Studie vor und entschuldigte sich. Wenn jetzt noch die Zusage folgen würde, eine entsprechende Summe zu zahlen, könne das für andere Firmen ein Beispiel sein, sagt Evelyn Zupke. Die Opferbeauftragte hat rund 30 Firmen vorgeschlagen, die Entschädigung an einem runden Tisch zu klären. Von der Politik erhofft sie sich dafür Unterstützung.
Es gibt verschiedene positive Signale. Es gibt auch Firmen, die sich völlig sträuben, wie die Firma Otto zum Beispiel bis heute völlig sich da raushalten, völlig sagt, wir hatten damit gar nichts zu tun. Es gibt genügend Indizien, Hinweise, manche nennen es auch Beweise, dass sie darin verstrickt gewesen sind, in diesen Handel, also in die Häftlingszwangsarbeit. Und das erwarte ich ehrlich gesagt auch von der Politik, dass sie da mit gutem Beispiel vorangehen.